Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 3. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, jetzt ist es knapp 2 Wochen her, dass Sie den schweren Unfall hatten, 4 Rippen gebrochen. Unsere Zuhörer werden es mitbekommen haben. Deswegen auch diese Woche habe ich Sie zunächst gefragt, kriegen wir es hin, schaffen wir es alles? Sie meinten selbstverständlich, a Russian never surrender, wie unsere letzte Folge auch hieß. Und die politischen Entwicklungen, Frau Kneißl, sind einfach so brisant, dass man mal nicht eben sagen könnte, diese Woche treffen wir uns mal nicht, weil es ist kaum was passiert. Im Gegenteil, wir werden diese Woche oder diesen heute in unserer heutigen Folge über die US-Wahlen sprechen. Wird es Donald Trump, wird es Kamala Harris, über die Wahlen in Georgien, über den Krieg in Nahost. Es gibt einen neuen Hisbollah-Chef, die Beirut wird weiterhin zurück ins Mittelalter gebombt, und was dort in Russland passiert mit Soldaten aus Nordkorea ist derzeit auch ein sehr heißes, brisantes Thema. Darüber möchten wir heute sprechen, Frau Kneißl, aber zu Beginn, bevor wir uns mit diesen schweren politischen Themen befassen, wie geht es Ihnen, wie ist die Lage bei Ihnen jetzt knapp 2 Wochen nach dem schweren Unfall?
Ja, vielen Dank für die liebe Nachfrage und danke auch allen Menschen, die mir dazwischen sehr nett per E-Mail oder Telegram oder wie auch immer geschrieben haben und Genesungswünsche übermittelt oder auch Tipps gegeben haben, was kann man tun, was hilft bei Rippenbrüchen. Also ein herzliches, großes Dankeschön an all diese Menschen, die menschlich einfach auch auf diese Nachrichten reagieren. Ich möchte gerne sagen, dass es mir besser geht, aber ich weiß nicht so genau, wie ich mich fühle, weil an sich bin ich immer noch so ich fühle mich gepeinigt, ja, weil es ist ja nicht nur jetzt dieser Rippenbruch. Ich habe das Gefühl in meinen Knochen, da schwingen so Jahre von Rückschlägen und Unfällen mit. Ich hatte eine ganze Menge an Rückschlägen gesundheitlicher Art und nicht nur die Unfälle, auch anderes. Und ich will nicht klagen. Ich bin froh, dass ich hier ein Zuhause habe. Ich bin dankbar für die hilfreiche Umgebung, Nachbarn und auch die Kinder, die da sind. Das ist jetzt gerade auch einer meiner kleinen Freunde da, ein 11-jähriger Bub, mit dem ich eben immer reiten gehe, der großes Talent hat und die Ausritte auch sehr genossen hat. Und vor ein paar Abenden, das war einfach besonders schön, da war dieser 11-jährige da und ein 15-jähriges Mädchen, das uns auch oft zum Reiten begleitet, auch ein hochtalentierter junger Mensch ist. Und der kleine Ilja sah auf einem meiner Regale ein Schachspiel und fragte mich, darf ich spielen? Und ich sage, ja klar. Und stellen Sie sich einfach vor, ein 11-jähriger Bub und ein 15-jähriges Mädchen setzen sich im Wohnzimmer vor Ihnen hin, machen Chipspackung auf und fangen an, 2 Stunden Schach zu spielen. Aber mit einer Konzentration, ich war nur baff, ja, also ich habe dann das auch auf einem Foto festgehalten, weil ich war so fasziniert. Ich sitze hier wirklich in einem Minidorf. Wir sind 250 Leute vielleicht. Gott sei Dank haben wir eine Schule, Gott sei Dank gibt es Kinder. Und es ist eben nicht nur eins von ein paar Babuschkas, alten Großmüttern, noch vereinsamtes Dorf, sondern es ist hier Leben. Ja, es sind hier Schulkinder. Und das macht sehr, sehr viel aus. Und ich war einfach schwer beeindruckt von dieser Atmosphäre. Und ich hatte im Hintergrund im Computer Franz Schubert spielen. Und der Kleine sagte zu mir, das ist aber wunderschöne Musik. Ja, das ist Russland. Ja. Und das macht dann wieder so viel wett, ja, auch wenn es ihnen körperlich nicht besonders geht und schlaflose Nächte von wegen Schmerzen oder Wasser in der Lunge und was halt da so alles dazugehört. Aber Ich bin fest entschlossen, wieder auf die Beine zu kommen. Und mir geht es ja so viel besser als Millionen anderer Menschen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe zu essen. Ich habe Perspektiven. Das ist ja das Allerwichtigste, was ein Mensch braucht. Wie es morgen, wie es übernächste Woche weitergeht. Gibt es Arbeit? Gibt es Einkünfte? Geht was im Leben weiter? Und all das habe ich im Moment glücklicherweise.
Ja, und wir hatten es gerade auch im Vorgespräch schon davon. Ich habe Ihnen nur noch mal gratuliert, dass Sie diesen Schritt gewagt haben und nach Russland übergesiedelt sind. Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung Ihres Lebens gewesen, den Lebensabend dort zu verbringen und nicht im Libanon, nicht in Südfrankreich und schon gar nicht in Ihrer alten Heimat in Österreich, Frau Kneißl. Ja, und dann würde ich sagen, lassen Sie uns auch gerne auf das zu sprechen kommen, was jetzt in dieser Woche geopolitisch auch wieder geschehen ist, und lassen Sie uns zu Beginn einmal rüber in die USA schauen, denn dort stehen jetzt am kommenden Dienstag, am 5. November, die mit Spannung erwarteten Wahlen an. Es ist das Ereignis dieses Jahres, was womöglich auch daran liegt, dass in diesem Jahr der Wahlkampf ein historischer Wahlkampf war, mit einem Attentat auf den womöglich kommenden Präsidenten Donald Trump, den er nur knapp überlebt hat, und auch mit dem Wechsel der Kandidatur von Joe Biden zu Kamala Harris. Auch das war ein Ereignis, das durchaus nicht alltäglich ist. Das heißt, es geht auch am Dienstag ein Wahlkampf zu Ende, der wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und die ganz große Frage, die sich natürlich stellt, ist, wer wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten werden? Es ist laut den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und Donald Trump hat bereits gesagt, dass nur Betrug ihn noch von einem Wahlsieg abhalten kann, und Donald Trump will bekanntermaßen im Fall eines Wahlsiegs den Krieg in der Ukraine, wie er jetzt nochmal diese Woche gesagt hatte, in einem Affentempo einfrieren. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf die Wahlen in den USA, und wer wird's werden? Was ist Ihre Prognose, Frau Kneißl?
Lassen Sie mich das mit einer sehr deftigen Aussage von Elon Musk beantworten, dem sehr umtriebigen Unternehmer, Tesla-Gründer, X-Besitzer und so weiter. Er hat gesagt schon vor, ich glaube, mindestens 2 Monaten, falls Donald Trump nicht diese Wahl gewinnen sollte, dann war das die letzte Wahl in den USA. Und Elon Musk ist jetzt regelmäßig mit auf dem Podium, wo eben Trump spricht. Er hat vor einigen Tagen auch Elon Musk und andere öffentlich sehr bekannte Personen vorgeschlagen, bereits für ganz konkrete Regierungsämter. So auch einen Spross, schon älteres Semester, aus dem Kennedy-Clan, der Gesundheitsminister werden soll. Elon Musk soll sich mit soll in gewisser Weise die USA aufräumen, ja. Also er spricht von einem Art Rechnungshofamt, das ein Elon Musk übernehmen sollte, indem er eben aufräumt, ja. Also alles, was sozusagen an Bundesgeldern vergeudet wird. Und es ist auch manchmal die Rede davon, ob Tucker Carlson vielleicht, der Journalist, eine Rolle übernehmen sollte. Also es ist ein Wahlkampf, der zweifellos sehr, sehr mobilisiert. Ganz Hollywood schlägt sich auf die Seite von Kamala Harris. Zuletzt auch der aus Österreich stammende Ex-Gouverneur von Kalifornien, Schwarzenegger, der ja republikanischer Gouverneur war und der, nachdem er also jahrzehntelang mit seinen Action- und Kriegsfilmen an sich ziemlich CO2-intensiv gearbeitet hat. Er war ja auch derjenige, der amerikanische Militärfahrzeuge zu Privatfahrzeugen umformen ließ, also zum Beispiel Hammer. Und er ist also jetzt seit einigen Jahren ganz auf der Welle des Klimawandels, und ich nehme ihm das nicht ab. Also ich hatte persönlich auch zu tun mit Schwarzenegger, als ich noch in Österreich Ministerin war, und für mich ist und bleibt er der Schauspieler und der gewiefte Geschäftsmann, ja, Hut ab davor, aber ernstzunehmend ist er nicht, weil er einfach sich wie so oft wie ein Fähnchen im Wind dreht. Und er ist ja nur einer von den vielen. Ja, das sind die Brad Pitts, das sind die Clooneys und so weiter. Also es ist eine Totalmobilisierung in einer Art und Weise im Gange, wo so etwas wie Wahlgeheimnis, das ist das, was mich eigentlich als Mensch sehr bewegt, der sich für auch die rechtliche Dimension von Wahlen interessiert und die für wichtig hält. Aber wenn ich in einem Wahlkampf eigentlich nur mehr öffentlich kläre, wer jetzt hinter wem steht, inklusive Washington Post, New York Times und so weiter, dann hat das alles nichts mehr mit Wahlgeheimnis zu tun und mit Wahl, sondern es ist ein Spektakel.
Mhm. Ja, und jetzt frage ich nochmal, Frau Kneißl, wer wird denn dieses Spektakel gewinnen, Ihrer Ansicht nach?
Also mein dumpfes Gefühl ist, dass es Kamala Harris gewinnt. Ja. Mein dumpfes Gefühl. Und dann wird ab Mittwoch, Donnerstag dieser Woche werden die USA auf voraussehbare Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt sein. Also ich möchte noch nicht das Wort in den Mund nehmen, von dem einige schon klar sprechen, inklusive Trump lag, aber auch andere US-Kommentatoren, die sprechen also von Rückkehr eines Bürgerkrieges, Rückkehr, ja, wohlgemerkt, weil in den USA, das war nicht immer eine gegessene Sache, dass die USA als Bundesstaat so gut funktionieren. Ja, erinnern wir uns daran, die Mitte des 19. Jahrhunderts war geprägt von einem massiven Bürgerkrieg. Und da ging es nicht nur um die Sklavenfrage und Konföderation versus Bund oder nicht, sondern da war sehr, sehr vieles auf dem Tapet. Und das Wort Bürgerkrieg wird von vielen immer öfter in den Mund genommen.
Das ist auf jeden Fall ein Szenario, über das wir womöglich dann in unserem nächsten Podcast sprechen werden. Und wir werden auch darüber sprechen müssen, ob dahinter dann womöglich ein großer Betrug steht. Und das ist ein gutes Stichwort, denn es gab vergangenes Wochenende eine für uns Europäer, für den Ukraine-Krieg und für die Sicherheit hier auf diesem Kontinent womöglich noch eine noch wichtigere Wahl, nämlich die in Georgien. Am 26. Oktober gaben die Bürger in Georgien ihre Stimme ab und zu 54% wurden diese Stimmen der Partei Georgischer Traum geschenkt, die in etwa pro-russische Position vertritt, und daraufhin haben dann die pro-westlichen Parteien sich geweigert, die Ergebnisse anzuerkennen. Sie sprachen von einem konstitutionellen Putsch. Auch die in Frankreich geborene Präsidentin Salomi Zurabishvili schloss sich dem Chor an und rief zu Protesten auf und behauptete, Georgien sei das Opfer einer russischen Spezialoperation geworden. Und ja, jetzt kam es zu einer teilweise Neuauszählung der Stimmen in Georgien, und die erneute Stimmenauszählung in rund 12% der Wahllokale habe keine wesentliche Änderung der zuvor bekannt gegebenen offiziellen Ergebnisse ergeben. Das teilte die Wahlkommission mit. Dennoch hat es jetzt die Woche für wirklich sehr viel Wirbel und Aufsehen gesorgt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, beschuldigte gar die georgische Regierung des Stimmkaufs und der Einschüchterung von Wählern. Bei einem regelmäßigen Briefing forderte er das Land auf, ich zitiere ihn einmal, seinen demokratischen euroatlantischen Kurs wieder aufzunehmen, und er warnte, wir schließen weitere Konsequenzen nicht aus, wenn sich der Kurs der georgischen Regierung nicht ändert. Frau Kneißl, jetzt gibt es einige kritische Experten, Analysten, die vermuten, dass das, was dort gerade in Georgien steht, eine nächste mögliche Farbrevolution oder der Beginn einer möglichen Farbrevolution sein könnte, dass Georgien aufgerüstet wird, ähnlich wie die Ukraine, um eine weitere mächtige Front gegen Russland zu bilden. Also wir haben Sie diese Woche die Entwicklung verfolgt und wie stehen Sie zu dieser These, dass da in Georgien womöglich gerade eine nächste Farbrevolution inszeniert wird?
Ja, wir hatten eigentlich vor 20 Jahren bereits eine Farbrevolution. Es wurde damals die Regierung Shevardnadze entfernt. Es wurde ein Herr namens Saakashvili installiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Hintergrund der damaligen Farbrevolution war der Bau einer von BP organisierten Pipeline aus dem aserbaidschanischen Baku Richtung türkische Mittelmeerküste. Und die sollte ursprünglich via Tschetschenien verlegt werden. Das wurde aber dann fallen gelassen aufgrund der dortigen Kriegssituation. Und die Pipeline verläuft jetzt via Tiflis, Tbilisi, Hauptstadt Georgiens. Und das ist insofern zentral auch für alle Überlegungen. Es geht nicht nur um eine Pipeline, sondern Georgien, das steht für Geografie. Georgien ist der wesentliche Pass, ja, also für Lkw-Transport in diesen Raum. Russischer Seite spielt jetzt Georgien nicht nur eine entscheidende historische Rolle. Georgien hat immer wieder in der russischen Geschichte seinen Anteil gehabt. Bekannteste Georgier, Herr Dschugaschwili, später mit dem Kampfnamen Stalin, hat das 20. Jahrhundert, hat die Sowjetunion ganz, ganz tief mitgeprägt. Ja. Und er war nicht der einzige Georgier, der in der russischen Geschichte, in der sowjetischen Geschichte eine Rolle gespielt hat. Jetzt geht es auch ganz zentral um diese Geografiefrage. Und natürlich kann Moskau nicht einfach so zusehen, wenn jetzt Hunderte von Demonstranten aus Italien und Frankreich eingeflogen werden, die dann dort mit US- und Ukraine- und georgischen Flaggen demonstrieren und sagen, das alles war gezinkt und wir wollen sozusagen diese Regierung weg und wir wollen die NATO. Die NATO-Beitrittsfrage Georgien wurde 2008 das erste Mal stark betrieben von Georgien, von den USA. Es ging damals, vor allem eben von Washington, war der Ruf, die NATO möge erweitert werden um die Ukraine und Georgien. Also diese beiden Staaten waren 2008 sozusagen ganz hoch auf der Agenda. Im Sommer 2008 hatten wir einen 8-Tage-Krieg. Es kam zur Abspaltung der georgischen Regionen Abchasien und Südossetien. Sind in gewisser Weise sozusagen souverän oder nicht souverän. Das ist jetzt eine Denkschulenfrage, über die man streiten kann. Aber 2008 war ein ganz, ganz starker Schnittpunkt. Und das, was sich jetzt abspielt, ist, wie Sie richtig beschreiben, wieder nach diesem Drehrevolution. Und es wäre sozusagen die zweite große Farbrevolution. Und wenn man da noch im Auge behält, was sich 2008 abspielte, in diesem damaligen Sommerkrieg. Übrigens zur Anmerkung, damals haben Paris und Berlin ganz klar sich ausgesprochen gegen eine NATO-Erweiterung in Richtung Ukraine und Georgien. Paris und Berlin sind doch heute nicht mehr so klar, ja, weil ein französischer Botschafter mischt sich unter die Demonstrierenden. Also das ist schon harter Tobak, wenn man von Einmischung sprechen will. Und aus Moskau heißt es, wir haben mit keiner dieser Einmischungen zu tun. Und das hat auch die OSZE als solches sozusagen festgehalten. Aber wenn wichtige EU-Botschafter dort mitmarschieren und sagen, es müssen andere gewinnen, dann weiß man, was es geschlagen hat. Ja.
Mhm. Ja, und das ist doch sehr brisant, diese Entwicklung. Sie wird auch von der russischen Seite sehr kritisch verfolgt, weil natürlich genau diese Befürchtung, die Sie jetzt gerade ausgeführt haben, im Raum steht, dass man mit Georgien Ähnliches plant, wie mit der Ukraine das geschehen ist. Und das wäre natürlich einmal mehr entgegen der Sicherheitsinteressen Russlands. Von daher vielleicht noch abschließend meine Frage an Sie, Frau Kneißl. Wie wird das Ganze denn in Russland verfolgt? Können Sie uns da ein bisschen erzählen? Wie sind die Reaktionen und wie ist da die russische Position zu den Wahlen in Georgien?
Ich hatte letzten Sonntag sympathischerweise einen ehemaligen Studenten zu Gast, ein GIMO-Absolvent, das große Institut für internationale Beziehungen, ein brillanter junger Herr, Mitte 20, spricht neben exzellentem Englisch und Chinesisch auch sehr gut Finnisch und Estnisch, also Ungarisch auch, ein wirklich brillanter junger Kopf. Und er beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Georgien. Und wir saßen hier am Sonntag. Ich war sehr dankbar für sozusagen diese wunderbare Ablenkung. Und sein Fazit war, dass natürlich Russland nicht zusehen kann, weil diese geografische Rolle, diese Transitfrage, ja, Versorgung, das ist ein Faktum, dass sich ein Parallelmarkt entwickelt hat aufgrund der Sanktionen. Und hier spielt aus russischer Sicht natürlich neben all den historischen Fragen und neben der Tatsache, dass man hier auch eine starke Einmischung des Westens sozusagen vor der eigenen Haustüre wieder einmal miterlebt. Hier ist natürlich aus russischer Warte verwehrt man sich entschieden gegen diese Einmischung und fordert einfach die handelnden Personen dazu auf, doch bitte das Wahlergebnis anzuerkennen. Und es ist interessant, Viktor Orban ist am Sonntag, am Tag nach der Wahl, nach Georgien geflogen, hat dort auch klipp und klar gesagt, wann immer eine konservative Regierung gewinnt, dann ist das Wahlbetrug. Es dürfen sozusagen nur die Linken gewinnen. Das war so ungefähr sein Zitat. Er wurde dafür dann wieder heftig angegriffen aus Brüssel, die gesagt haben, nein, er hat also nicht hier für die EU gesprochen. Er hat gesagt, er ist dort als EU-Vorsitzender. Also Verwirrung auf allen Ebenen. Aber ich kann 100% nachvollziehen, diese russische Sicht, man verwehrt sich gegen diese Einmischung, weil es sieht ganz nach einem Drehbuch aus, wir wiederholen das Maidan-Szenario. Und wie gesagt, Georgien war schon einmal Schauplatz einer solchen Farbrevolution. Und damals ging es in erster Linie um Erdölinteressen von BP. Diesmal befinden wir uns in einer geopolitischen höchst explosive Situation, wie wir alle wissen. Und da könnte Georgien in gewisser Weise dieser Schmetterlingsflügelschlag sein, der vieles dann zum Kippen bringt.
Mhm. Und was derzeit auch womöglich vieles ins Kippen bringt, ist die Tatsache, dass womöglich zumindest nach Berichten von westlichen Geheimdiensten und nach Aussagen zahlreicher westlicher Politiker nordkoreanische Soldaten in Kursk stationiert worden sind. Es gibt jetzt verschiedene Angaben über die Anzahl. Das Pentagon hat jetzt diese Woche eingeschätzt, dass rund 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt worden sind, von dem dann auch einige Tausend, rund 3.000 sich in der Region Kursk aktuell befinden. US-Präsident Joe Biden sagte, Kiew solle die Truppen aus Nordkorea angreifen, wenn sie in die Ukraine eindringen. Und das ukrainische Militär berichtet, dass sich knapp 3.000 Soldaten in Kursk derzeit aufhalten. Selenskyj hat daher auf eine stärkere Reaktion der westlichen Unterstützer gepocht. Er behauptete, dass seine Streitkräfte andernfalls einem viel stärkeren Gegner gegenüberstehen würden. Und auch Anthony Blinken, der US-Außenminister, hat sich jetzt diese Woche dazu geäußert und er sagte, wir haben diese Truppen noch nicht im Kampf gegen ukrainische Streitkräfte gesehen, aber wir werden erwarten, dass dies in den kommenden Tagen geschieht. Russland und auch Nordkorea haben ganz klar die Absicht eines Kampfeinsatzes im Ukraine-Krieg als Spekulation zurückgewiesen. Die USA hatten jetzt bislang lediglich eine Verlegung von nordkoreanischen Truppen auf russische Truppenübungsplätze im Fernen Osten konkret bestätigt. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese Entwicklung ein? Auf einmal kämpfen da jetzt nordkoreanische Soldaten, zumindest nach Aussage westlicher Geheimdienste, auf russischem Territorium. Das Ganze wird von westlicher Seite als unglaubliche Provokation Russlands und Nordkoreas wahrgenommen. Also wie brisant schätzen Sie das ein? Und wer hat da recht? Also gibt es Beweise dafür, dass nordkoreanische Soldaten tatsächlich sich in Russland befinden, oder ist das westliche Propaganda zum einen? Und zum anderen, natürlich geht es auch ums Völkerrecht. Es wird jetzt, wie zahlreiche westliche Experten darauf hinweisen, immer wieder gesagt, das sei ein Bruch des Völkerrechts, wenn nun nordkoreanische Soldaten dort in diesen Krieg ziehen. Wir wissen, das Ganze ist auch an Heuchelei kaum zu übertreffen, denn zahlreiche britische, französische und US-amerikanische Söldner kämpfen auch nachweislich an der Front in der Ukraine. Also trotzdem, Frau Kneißl, vielleicht mal von Ihnen, wie ist da Ihre Einschätzung und wie blicken Sie da auf diese Entwicklung?
Ja, Präsident Putin hat in seiner Abschlusspressekonferenz beim BRICS-Gipfel Kasan vor rund 10 Tagen genau auf diese Frage eines US-Reporters geantwortet. Also ja, wenn es Fotos gibt, dann reflektieren diese Fotos etwas. Ja, also es war Satellitenbilderaufnahmen, dass sich nordkoreanische Soldaten auf russischem Staatsgebiet befinden. Und diese Antwort von Präsident Putin wird viel diskutiert. Also manche sagen, das sei ein Zugeständnis, dass nordkoreanische Truppen präsent seien. Andere meinten, es wäre eher eine kryptische sozusagen Aussage, die man in jede Richtung interpretieren kann. Aber Faktum ist Folgendes. Im Juni, als Präsident Putin in Pyongyang einen recht erfolgreichen Staatsbesuch absolvierte, wurde unter anderem ein umfassendes strategisches Abkommen zwischen Nordkorea und der Russischen Föderation abgeschlossen. Und das sagt, auf den Punkt gebracht, wird einer der beiden sozusagen angegriffen, steht der andere sozusagen zur Seite. So wie wir es aus dem Artikel 5 der Beistandsklausel des NATO-Pakts kennen, also eine ähnliche Beistandszusage. Und das wurde in den letzten Monaten viel, viel kommentiert. Da gibt es viele Aufsätze dazu. Die Frage, die auch immer wieder aufgeworfen wurde, ja, was sagt China dazu? Was sagen die USA dazu? Und das war einfach ein großes Thema. Das heißt, es gibt eine Rechtsgrundlage dafür. Ja, also es ist jetzt nicht sozusagen nur eine PR-Aktion oder eine kurzfristige militärische Entscheidung, sondern es gibt eine bilaterale vertragliche Vereinbarung, in der man eben diese Form des Beistandes einander zugesichert hat. Bislang, wie Sie in ihren einleitenden Ausführungen dargestellt haben, geht es offenbar um ein Training im fernen Osten Russlands, 9 Zeitzonen von westlichen Russland entfernt. Diese fast hysterischen Aussagen von, egal ob sie jetzt aus dem State Department kommen oder aus europäischen Medien, von wegen Nordkoreaner seien bereits an der ukrainischen Front gesichtet. Zelensky hat also auch hysterisch aufgerufen, wir kämpfen jetzt gegen Nordkorea. Putin tritt sozusagen jetzt wirklich den dritten Weltkrieg los. Ich zitiere sozusagen, das ist Zelensky und Co., aber auch viele Kommentatoren in der deutschsprachigen Medienwelt, weil er sozusagen hier jetzt diese gesamte Ostasien-Problematik hineinbringt. Weil mitschwingt in dem Ganzen ja auch die Tatsache, dass Südkorea ja auch mittlerweile zu den Waffenlieferanten der Ukraine gehört oder gehören will. Mitschwingt hier unter anderem der gesamte Zustand auf der koreanischen Halbinsel, wo Waffenstillstandslinien aus dem Krieg der 1950er Jahre eingefroren wurden und wo eine große entmilitarisierte Zone geschaffen wurde und wo unter anderem jetzt auch vor einigen Tagen Nordkorea vor aller Welt zeigte seine neuen Waffenfähigkeiten, was interkontinentale Raketen anbelangt, nämlich Raketen, die auf einer Flughöhe von fast 8000 Kilometer über 1200 Kilometer fliegen können. Und das hat auch wiederum für manche Staunen im Blätterwald gesorgt, weil dass Nordkorea über nukleare Kapazitäten verfügt, das war auch eine Überraschung, als das vor 20, 25 Jahren die Weltöffentlichkeit mitbekam. Also es mengt sich hier jetzt sehr, sehr vieles. Dieser alte und sehr, sehr brisante Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, der für die USA wichtig ist, der für China wichtig ist. Diese neue bilaterale Zusammenarbeit Pyongyang-Moskau und die Option, dass nordkoreanische Soldaten in diesem Schlachtfeld Ukraine vielleicht mitwirken. Aber Sie haben es richtig gesagt und es ist auch mein erster Gedanke und ich glaube, das geht auch vielen anderen so. Das ist eine Option, die wird die wird diskutiert. Nur auf der anderen Seite haben wir sowohl im von der ukrainischen Truppen derzeit noch besetzten Oblast Kursk als auch im Donbass, in Lugansk. Wir haben dort hunderte französische, schwedische, deutsche Söldner und wir haben mittlerweile ja auch die rechtliche Möglichkeit für NATO-Offizielle in die ukrainische Armee einzutreten, in ihren jeweiligen militärischen Rängen. Also es ist ein Faktum, dass die russische Armee gegen die NATO kämpft. Ja? Und das ist ein Faktum, weil auch keines dieser neuen Waffenmaterialien, das in den letzten zwei Jahren zum Einsatz gekommen ist, könnte ohne technische Assistenz von US- oder französischen oder sonstigen Ausbildnern und Technikern verwendet werden. Also das alles sind Tatsachen.
Mhm. Ja, und Tatsache ist auch, dass Emmanuel Macron, der französische Präsident, zu Beginn des Jahres ganz offen davon gesprochen hat, dass man NATO-Soldaten doch bitte an die Front schicken müsse, um der Ukraine beim Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld zu unterstützen. Also diese Überlegungen, diese Gedankenspiele sind von westlicher Seite sehr real und wie Sie richtig gesagt haben, es kämpfen bereits mehrere hunderte Söldner, die genaue Anzahl ist nicht klar, aus Schweden, aus Deutschland, aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich, an der Seite der Ukraine an der Front im Donbass. Und Frau Kneißl, auch das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch beschäftigen, denn es scheint ja unbestritten, dass nordkoreanische Soldaten sich auf russischem Territorium befinden. Und die Frage, die sich dann eben stellt, und das werden wir in den nächsten Wochen sehen, inwiefern diese Soldaten tatsächlich zum Einsatz an der Front kommen werden. Und dann ist natürlich die brisantere Frage, inwiefern dies der Westen das womöglich auch als Vorwand sieht, um eigene Soldaten dann an die Front zu schicken, nach dem Motto, wenn dort nordkoreanische Soldaten kämpfen, dann dürfen dort auch französische oder müssen dort auch französische oder deutsche Soldaten kämpfen. Das werden wir sehen. Gerne.
Eine kleine Anmerkung noch zur Ergänzung, wie brisant die ganze Situation ist. Es hat letzten Samstag eine große Übung stattgefunden, auch auf Befehl des russischen Präsidenten zu den strategischen Nuklearstreitkräften Russlands, um sozusagen auch nochmals darauf hinzuweisen, wir sind bereit, ja, weil aus dem State Department kam vor 10 Tagen auch die Aussage, na jetzt, wo wir sozusagen ja die Beweise hätten, ja, ich spreche im Konjunktiv, dass Nordkoreaner gegen die Ukraine kämpfen, jetzt sehen wir keine Begrenzung mehr für den Einsatz von Langstreckenraketen auf russisches Staatsgebiet. Also das war sozusagen eine Aussage aus Washington. Aber als dann Zelensky Tomahawk-Missiles wollte für die ukrainische Armee, hat wiederum das State Department gesagt, machen wir nicht. Ja, also es schwankt so vieles in Washington. Und ich hoffe mit einem gewissen Unbehagen, dass die USA ab nächster Woche sowas von mit sich selbst beschäftigt sein werden, egal wie jetzt die Wahlen ausgehen, dass hier nicht weiteres Zündeln und Öl ins Feuer gießen seitens der USA erfolgt.
Mhm. Da kann ich Ihnen versichern, dass die USA weiterhin zündeln und feuern werden. Wahrscheinlich auch ganz egal zunächst, wer dort Präsident wird. Natürlich das Beste, was für den Ukraine-Konflikt geschehen kann, ist, dass Donald Trump Präsident wird. Er hat jetzt schon mehrfach bekanntermaßen angekündigt, dass er diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden würde. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns das Thema zunächst mal zu den Akten legen und rüber in den Nahost, beziehungsweise, wie Sie immer sagen, nach Westasien blicken. Denn rund 4 Wochen nach der Ermordung des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallahs von Israel hat die Hisbollah im Libanon einen Nachfolger verkündet. Laut offiziellen Mitteilungen wird der bisherige Vizechef Naim Qassem den Posten übernehmen. Qassem gilt seit Jahrzehnten als einflussreicher Hintergrundakteur in der Organisation. Qassem gilt seit langem als einer der führenden Sprecher der Hisbollah. Er wurde oft als die Nummer 2 der Hisbollah bezeichnet. Außerdem ist er einer der Religionsgelernten und Mitbegründer der Hisbollah Anfang der 1980er Jahre. Und ja, jetzt im Krieg zwischen Israel und Libanon gibt es leider nichts Positives zu berichten. Israelische Flugzeuge haben jetzt am Mittwoch ein 3-stöckiges Wohnhaus im Südlibanon vollständig zerstört. Es gibt rund 20 Tote oder es gab rund 20 Tote bei diesem Anschlag. Und ja, in der am vergangenen Wochenende kam es ja, ich bin mir sicher, Sie haben es womöglich am Rande auch mitbekommen, zu dem mit Spannung erwarteten Racheschlag Israels auf den Iran. Der Iran wurde mit Luftangriffen attackiert, die Hauptstadt Teheran und militärische Einrichtungen des Landes zum Ziel hatte. Die angekündigte Operation trug den Namen Tag der Buße. Die iranische Seite erklärte allerdings, dass der Schaden durch die Angriffe als minimal eingestuft wurde und präsentierte Bilder und Videos des ungestörten Flugbetriebes in der Hauptstadt Teheran. Es gab auch keinerlei Berichte über etwaige Verletzungen durch die Angriffe. Das heißt, der auch von uns schon in vorherigen Folgen unseres Podcasts besprochene große Vergeltungsschlag Israels auf den Iran ist damit ein Stück weit erwartungsgemäß auch ausgeblieben. Und ja, Frau Kneißl, eine weitere brisante Entwicklung in dieser Woche war jetzt, dass die Mitglieder der Knesset, dem israelischen Parlament, mit 92-10 Stimmen für einen Gesetzesentwurf gestimmt haben, der für das kommende Jahr vorsieht, dass das UN-Palästinenser-Hilfswerk, die UNRWA, in Israel weder direkt noch indirekt irgendeine Einrichtung betrieben, komplett verboten werden soll. Laut einer offiziellen Mitteilung der UNRWA erklärt dieser Beschluss, dass er ganz klar im Widerspruch zur UN-Charta steht und auch ganz klar gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen des Staates Israels spricht. Das heißt, das israelische Parlament hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, nachdem das UN-Palästinenser-Hilfswerk ab dem kommenden Jahr nicht mehr auf israelischem Staatsgebiet arbeiten darf und seine Arbeit damit in Israel einstellen muss. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn jetzt diese Entwicklungen im Libanon mit dem Nachfolger von Nasrallah, mit dem neuen Hisbollah-Chef verfolgt zum einen, und wie blicken Sie jetzt auch auf diesen ja doch wirklich harmlosen Vergeltungsschlag Israels? Ist damit zunächst ein großflächiger Krieg zwischen Iran und Israel vom Tisch?
Würde ich eher verneinen. Also ich bin da nicht so optimistisch. Es haben auch einige iranische hochrangige Sprecher, ja, unter anderem der Chef der Revolutionsgarden, glaube ich, vor 2-3 Tagen gesagt, wir machen eine Vergeltung, wir werden das nicht sozusagen einfach so stehen lassen. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das vertraulich war oder von Anfang an fürs größere Publikum. Jedenfalls heißt es aus Teheran, dieser Vergeltungsschlag wird über Verbündete vom irakischen Staatsgebiet aus erfolgen, wenn es stimmt. Ja. Also das heißt, der Iran trachtet danach, schiitische Verbündete, ob im Jemen, ob im Irak und natürlich auch die Hisbollah im Libanon, weiterhin in Stellung zu halten. Und der Hisbollah ist es trotz der fast systematischen Tötung jeder Führungsebene. Also es wurde ja nicht nur Nasrallah, sondern es wurden wirklich alle, die in irgendeiner Weise die höhere militärische und politische Führungsebene darstellen, seit dem 11. September in irgendeiner Form hingerichtet. Als Naim Qassim Name als Nachfolger genannt wurde, hat der israelische Verteidigungsminister, ich glaube, auf Twitter sogleich geantwortet, wir haben ihn sozusagen auf dem Radar und sein Ablaufdatum läuft so ungefähr, ja, wenn ich ihn richtig zitiere. Also es war eine mehr oder weniger Ankündigung auch der Ermordung von Naim Qassim. Was ich gehört habe von einem Bekannten im Libanon ist, dass man Naim Qassim in den Iran holen will, ja, dass man ihn sozusagen nicht jetzt im Libanon lassen möchte, um sicherzustellen, dass er nicht Opfer einer Ermordung wird. Und die Situation im Libanon ist eine des täglichen Mordens. Ich habe gestern länger mit einer Freundin gesprochen, die ich seit über 50 Jahren kenne. Und es ist ja nicht so, dass jetzt nur unter den sogenannten, ich sage das jetzt in vielen Anführungszeichen, gesetzten Hochburgen der Hisbollah, dass dort die Bomben fallen, sondern es fällt in dem, was man als christliche Gebiete bezeichnet. Ja, das ist Junie, das ist das russische Gebiet Schuf, das ist, also egal wo, werden jetzt, sei es per Drohnen oder per Fernzündung, Menschen in die Luft gejagt. Die Libanesen trachten danach, nicht in eine innerethnische Auseinandersetzung zu geraten. Das heißt, die Hilfsbereitschaft der Menschen ist da. 1,5 Millionen Binnenvertriebene, ja, Libanesen aus dem Süden, egal ob jetzt Christen oder Schiiten oder was auch immer, leben mittlerweile auf den Straßen Beirut. Das heißt, das ohnehin schon ziemlich überbevölkert. Beirut hat jetzt noch einmal 1,5 Millionen Menschen, die gerade mal mit dem Auto und vielen Koffern geflüchtet sind. Und die müssen in irgendeiner Weise versorgt werden. Jetzt trauen sich viele Vermieter nicht, denen einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, weil sie Angst haben, dass die Israelis, aus welchen Gründen auch immer, auch diese Menschen auf ihrem Kicker haben. Und meine Freundin hat mir gesagt, es fliegen den ganzen Tag Drohnen, ja, die fliegen sozusagen vor den Fenstern, die fliegen vor den Büros durch die Straßen und jedes Gesicht wird gefilmt, jedes Gesicht wird in irgendeiner Weise digital verarbeitet. Und wie wir ja wissen, sind die Israelis gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hier Marktführer, wenn ich das so sarkastisch bezeichnen darf, was elektronische Überwachung anbelangt. Und so wie Gazastreifen, Westbank, wo in gewisser Weise jedes Gesicht biometrisch schon erfasst ist, Ähnliches machen sie jetzt offenbar auch auf dem libanesischen Staatsgebiet. Es gab vor einigen Tagen die Ankündigung, die libanesische Regierung habe unter Vermittlung von Amos Hochstein, Vizeaußenminister, zu seiner Biografie sei angemerkt, er ist Doppelstaatsbürger, Israeli, US, hat in Israel den Militärdienst gemacht, dass unter seiner Vermittlung jetzt ein Art Waffenstillstandsabkommen beschlossen worden sei, für das sozusagen die libanesische Regierung unterschrieben habe. Das wurde sofort in Frage gestellt von Netanyahu, der gesagt hat, darauf lassen wir uns nicht ein. Aber auch die Hezbollah hat gesagt, das Ding unterzeichnen wir sicher nicht. Ich habe die Punkte gelesen, die öffentlich zugänglich waren und sowas von der Realität weit entfernt. Also ich weiß nicht, warum man sich da überhaupt hinbegibt, um so ein Papier zu definieren. Jedenfalls Stand der Dinge aktuell ist, dass sich Netanyahu, so wird in russischen Medien berichtet, an Moskau gewendet haben soll und gesagt hat, bitte vermittelt ihr. Das ist der letzte Stand der Dinge. Netanyahu hat mittlerweile auch einen Brief von seinem Verteidigungsminister erhalten, Galant, der gesagt hat, Herr Premierminister, was wollen Sie eigentlich jetzt mit diesem Krieg? Ja? Wir brauchen einen Kompass. Was sind unsere Kriegsziele? Und wenn wir uns erinnern, einige Podcast-Hörer, vor 4-5 Wochen hieß es noch, in dieser ganzen militärischen Operation gegen den Libanon war das Kriegsziel, die rund 35.000 Israelis, die aus den Grenzgebieten im Norden Israels seit Oktober 2023 sozusagen ausgesiedelt wurden, diese wieder zurückzubringen. Mittlerweile ist der Stand der Dinge aber so, dass Hezbollah-Raketen auch ohne Nasrallah und ohne militärische Führung sehr wohl Tel Aviv, sehr wohl Caesarea und so weiter erreichen. Eine Rücksiedlung ist nicht möglich. Und wir haben auch wirklich heftige Verluste auf militärischer Ebene. Also ich würde sagen mal zur Ehrenrettung der Hezbollah und auch der Hamas, wenn ich das so sagen darf, wenn wir mal den 7. Oktober ausblenden. Ja, aber sowohl 2006 auch in den aktuellen, als auch im aktuellen Geschehen, es werden in erster Linie israelische Soldaten angegriffen. Es werden nicht israelische Zivilisten angegriffen. Den 7. Oktober mal ausgeblendet, ja. Und es gab unter anderem letzte Woche auch eine Art Terroranschlag. Also es ist ein großes Baustellenfahrzeug auf eine Bus von dem Busbahnhof zugerollt. Ich glaube bei Be'er Sheva. Und es wurden zum großen Teil Soldaten verletzt. Ja, es sind im Südlibanon, das haben die Israelis zugegeben, wirklich die Spitzenkräfte der sogenannten Eliteeinheit 888 ums Leben gekommen. Es soll letzte Nacht auch der Kommandant für die Nordfront im Libanon verletzt worden sein. Also die israelische Armee kann jetzt nicht gerade auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken. Ich würde mal sagen, der Iran wird vielleicht auch nicht lange zusehen, wie alles vernichtet wird, was sie dort in gewisser Weise auch mitfinanziert und mit aufgebaut haben. Und im Libanon, wenn ich das so vielleicht abschließend auch noch was festhalten darf, im Libanon halten die Menschen zusammen. Das heißt, die 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Süden werden in irgendeiner Weise versorgt. Und das, da ziehe ich einfach meinen Hut vor den Libanesen. Und das sagen ihnen viele Libanesen, wir wollen keinen Bürgerkrieg. Ja? Wir wollen nicht in das Ganze hineingezogen werden, so wie 1982, als die Israelis sehr erfolgreich Divided Impera betrieben und als sich weite Teile der Maroniten auf die Seite von Sharon, dem damaligen israelischen Verteidigungsminister, schlugen, als eine pro-israelische Regierung installiert wurde. Das alles wird es diesmal nicht geben. Und ich glaube, das sind einfach totale Fehleinschätzungen seitens der Israelis.
Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Ich hatte es jetzt schon im Vorgespräch nochmal ausgeführt. Es ist tatsächlich, wenn man so diese Live-Ticker Nahost, die ja mittlerweile wieder geschaltet werden von den großen Medienhäusern in Deutschland, wenn man die mal so ein bisschen überfliegt und durchgeht, ist es doch immer wieder erschreckend zu sehen, dass all diese Verbrechen, die das israelische Militär dort jetzt auch im Libanon begeht und aus dem Libanon derzeit womöglich ein zweites Palästina macht, dass sie damit so durchkommen. Also da liest man dann eben Meldungen wie diese, die ich Ihnen vorhin vorgelesen hatte. Die war aus dem Live-Ticker von der Tagesschau. Israel greift ein Wohnhaus in Beirut an, 20 Tote. Man stelle sich nur mal vor, Russland greift ein Wohnhaus in Kiew an und es gibt über 20 Tote und macht das jeden Tag. Denn das ist die Realität dort und es gibt, das ist für unsere Zuhörer nichts Neues, keinerlei Sanktionen. Es gibt keine Sanktionen gegen Sportler. Es werden keine jüdischen Künstler aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Also das ist schon alles sehr brisant. Und ja, Frau Kneißl, vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Podcasts lassen Sie uns noch hier in meine Heimat blicken, nämlich nach Deutschland. Hier hat jetzt Christian Lindner für einen fast schon Aufschrei gesorgt. Er hat jetzt am gestrigen Tage, am Freitag, dem 1. November, eine Grundsatzpapier veröffentlicht. Und in diesem Grundsatzpapier fordert der Finanzminister Lindner eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Es wird hier in Deutschland als eine Politbombe dargestellt. Viele interpretieren dieses geleakte Papier jetzt als eine bewusste Provokation von Lindner. Viele interpretieren in dieses Papier einen möglichen Zusammenbruch der Ampelregierung rein, die eh so in Umfragen so schlecht dasteht, wie kaum eine Regierung das jemals der Fall gewesen ist in Deutschland. Ja, vielleicht deswegen zum Abschluss Thema mögliche Neuwahlen in Deutschland. Ist die Ampelregierung am Ende? Das Ganze geht ja einher mit Werksschließungen von VW. Es sollen 3 Werke geschlossen werden. Es sollen die Löhne um fast 20% gekürzt werden. Also auch das ist diese Woche hier ein wirklich heißes Thema, dass der größte Automobilkonzern Deutschlands und der Welt womöglich dabei ist, gerade wirtschaftlich in sich zusammenzubrechen. Also Frau Kneißl, vielleicht zum Abschluss, wie blicken Sie zum einen auf dieses geleakte Papier von dem Finanzminister Christian Lindner und zum anderen, wie blicken Sie auf den Niedergang dieses ehemaligen Vorzeigeunternehmens VW?
Ja, lassen Sie mich mit VW starten, weil das ist wirklich ein Novum in der langen Geschichte von Volkswagen, begonnen unter Hitlers Führung, wurde sozusagen dieses Auto begonnen, wurde dann Symbol des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er, 60er Jahren. Und VW ging irgendwie immer nur bergauf, bergauf. Der letzte echte VW-Chef war Ferdinand Piëch, der selber noch, ich glaube, Enkel des VW-Gründers Ferdinand Porsche war, der seines Zeichens aus Österreich kam. Und nach Piëch kamen eigentlich Manager, die nicht mehr so viel Ahnung von Autos hatten, sondern mehr von vielleicht das eine oder andere MBA in einem hochbezahlten Privatinstitut abgeschlossen hatten, aber eigentlich mehr auf Marketing denn auf Ingenieurskunst ausgerichtet waren. Und aufgrund dieser Marketing-Obsession kam es dann in gewisser Weise auch zu Dieselgate. Ja? Und die Marktführerschaft VWs, vor allem in Russland und in China, die hat man in den letzten 2 Jahren zweifellos verloren. Also das waren zum einen die Sanktionen gegen den russischen Markt und zum anderen hat man ja auch gegenüber China eine Art Oberlehrerpolitik betrieben, die in China auch nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen wurde. Also es war immer wieder Berlin, es war immer wieder Frau Baerbock, Scholz weniger. Es war immer wieder ein Herr Habeck, Wirtschaftsminister, die sozusagen China vor laufender Kamera die Leviten lasen. Die chinesische Automobilindustrie holt auf, sie erobert den russischen Markt. Sie ersetzt hier die deutschen Autofabriken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die deutsche Automobilindustrie sowie viele andere Bereiche der Industrie in Deutschland von Regulierungswahn erschlagen werden, vielleicht mit dem englischen Schlagwort Red Tape and Green Energy. Also Red Tape ist Bürokratie und Green Energy ist sozusagen all das, was man in jeglicher Form von Industrie in Deutschland, Österreich, im EU-Raum sozusagen auferlegt hat. Und die Energiewende, die natürlich einer deutschen Industrie auch sehr, sehr zu schaffen macht. Das alles ist Erbe von Angela Merkel aus dem Jahr 2011. Und hier wurde auf deutschem Boden ein Experiment vollzogen, das schief geht, ja, und das nicht wegen Force Majeure schief geht, sondern da haben viele von Anfang an gesagt, ich habe es auch in einem Buch beschrieben, Mobilitätswende im Jahr 2020 veröffentlicht, ich habe gesagt, das wird der deutschen Automobilindustrie das Genick brechen. Das heißt, es ist eine Mischung aus Red Tape Green Energy, es ist das Fehlen von Fachkräften, es ist die hohe Steuerlast und, die Liste ist lang. Viele dieser Punkte finden sich in diesem Papier von Finanzminister Lindner. Und dieses Papier kann man in gewisser Weise sozusagen als eine Art Scheidungsurkunde bezeichnen. Also ein Ehepartner ist es ja nicht wirklich in Deutschland. Es ist, wenn Sie mir erlauben, ja etwas scherzhaft hier, Ménage à trois. Ja. Es ist ja eine Dreiecksbeziehung, die da die Regierung stellt. Es sind ja nicht zwei Koalitionspartner. Wir haben erstmals in Deutschland ein Trio. Und hier versucht sich die FDP sozusagen abzuseilen. Sie ist sowieso schon zu einer unscheinbaren Größe in vielen Bundesländern verkommen. Aber vielleicht macht es Lindner auch aus innerer Überzeugung und nicht nur aus parteipolitischen Überlegungen. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht hört er oder hören andere doch auf das, was die noch verbliebene deutsche Mittelstandsunternehmerschaft zu sagen hat. Und die sagen seit Jahr und Tag, Leute, wir können das nicht mehr aushalten. Ja, wir werden erschlagen, wir müssen so viel Papiere unterschreiben, wir müssen so viel Selbstevaluierungen machen, die in Richtung Compliance gehen. Ja, also wo wirklich kaum mehr Raum, Kraft bleibt für innovative Forschung, für strategisches Arbeiten. Also wir haben Unternehmer schon vor Jahren gesagt, ich habe vor meinem Ministeramt viel in deutschen Unternehmerkongressen, Investmentsfonds gesprochen. Es ging damals immer von meiner Seite, also rund um die Entwicklungen Erdöl-Erdgasmarkt. Und in den Nachgesprächen war immer wieder die Aussage, und ich spreche vom Jahr 2015-16, also da war verglichen zu heute ja die Lage fast noch rosig, aber der Grundtenor war immer, wir verbringen 90% der Zeit mit Selbstevaluierung und mit Compliance, also mit Einhalten von Regeln. Und das machen unsere wesentlichen Strategieabteilungen. Das heißt, die deutsche Wirtschaft hat kollektiv einen langsamen Suizid begangen, der sich über 10 Jahre hingezogen hat. Und das war nicht Putins Krieg und nicht Putins Inflation, wie Herr Scholz regelmäßig sozusagen von sich gibt.
Mhm. Ja, mitnichten. Also es wird ja auch immer wieder von russischer Seite gesagt, ein Schrank von Nord Stream ist noch aktiv und nicht weggesprengt worden von wem auch immer. Also von russischer Seite wird weiterhin die Hand ausgestreckt und gesagt, wenn ihr möchtet, können wir euer Land wieder aufbauen, wir können Entwicklungshilfe leisten und euch wieder mit günstigem russischem Gas versorgen, was ja bekanntermaßen lange Zeit ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Wirtschaft war und damit dafür verantwortlich war, dass wir hier in Deutschland derartig wirtschaftlich erfolgreich waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, Frau Kneißl. Und ja, mit dieser letzten finalen Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, dass Sie auch diese Woche trotz Ihres gesundheitlich schwierigen Zustandes wieder hier zur Verfügung standen und mit mir durch diese brisanten politischen Entwicklungen gegangen sind. Ich wünsche Ihnen jetzt schnelle Genesung, dass Sie schnell wieder auf die Beine kommen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Wir zeichnen heute am Samstag ausnahmsweise auf und bis nächste Woche. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, Frau Kneißl.
Ja, lieben Dank, Flavio, für ins Leben und für alle guten Wünsche. Und ich hoffe, dass wenn wir einander nächsten Freitag oder Samstag sprechen, wir alle gut bei guter Gesundheit sind und sich die Nebel vielleicht auch etwas lichten, durch die wir heute sozusagen unseren analytischen Ritt gemacht haben.
Ja, der Nebel wird sich auf jeden Fall hinsichtlich der Frage, wer der nächste US-Präsident sein wird, lichten. Das werden wir dann ausführlich debattieren. Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche auch euch alles Gute, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.